Jetzt ist es quasi offiziell, Japan ist das Spionageparadies für russische Spione. Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen westlicher Staaten haben nämlich russische Spione nach Japan getrieben. Das hat eine neue Recherche ergeben. Wie kann sowas sein? Wir schauen uns das genauer an. Das ist The Japan Brief. Ich bin Julia Shimura, Journalistin und Produzentin in Japan. Los geht's! Aber lass uns erstmal genau gucken, was passiert ist. Ein Team der New York Times hat recherchiert und bewiesen, dass Japan tatsächlich dieses Spionageparadies ist, von dem manche Experten reden. Das ist deswegen so großartig, weil es kaum handfeste Fälle gibt, die das eigentlich beweisen. Japan wird schon seit den 80er Jahren als Spionageparadies betitelt. Dafür könnt ihr auch gerne die früheren Folgen zum Geheimdienst anhören. Aber diesmal gibt es wirklich handfeste und vor allem neue Beweise dafür. Denn in Japan gibt es so gut wie keine Ex-Spione oder Ex-irgendwas, die über ihre Tätigkeiten berichten, wie es in vielen westlichen Ländern der Fall ist. Und es gibt auch wenig öffentliche Informationen der Regierung dazu. Deswegen ist die Recherche von dem Team aus Jane Bradley, Michael Schwartz und Adam Goldman umso wertvoller. Aber wir tauchen erstmal ein. Wir wissen alle, Russland unterliegt scharfen Sanktionen seit 2022, dem Beginn des Ukraine-Krieges. Und zu diesen Sanktionen gehört auch, dass russische Geheimdienstagenten aus Ländern, die diese Sanktionen verhängt haben, verwiesen wurden. Dazu wurden bestimmte Unternehmen auf eine Blacklist gesetzt. Also es ist nur ein Teil der Sanktionen, aber wichtig für uns heute. Es wurden auch Unternehmen auf diese Blacklist gesetzt, die mit Gütern handeln, legal Warentransporte organisieren, die eben Güter transportieren, die für Kriegszwecke eingesetzt werden können. Darunter fallen eben Mikrochips, Übertragungsgeräte, Ortungsgeräte oder auch Halbleiter. Ja, auch Japan hat Russland sanktioniert und russisches Geld eingefroren. Was Japan allerdings nicht aufgegeben hat, nur mal das am Rande, sind zum Beispiel die für das ressourcenarme Japan wichtige Gasimporte aus Russland. Russland hat auch zusammen mit Japan eine Gasförderung an der Grenze, an der japanisch-russischen Grenze. Japanische Unternehmen haben auch Anteile an dieser Gasförderung. Also das passiert auch heute nicht noch. Aber Japan hat definitiv russisches Geld eingefroren und auch Unternehmen auf Blacklists gesetzt und bestimmte Waren dürfen nicht mehr ausgeführt werden, die eben auch für Kriegszwecke eingesetzt werden können. Und wie wir alle wissen, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Es gibt nämlich sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden und die fallen auch unter dieses Exportverbot. Wo man auch dazu sagen muss, schon vor Jahren hat Japan, das pazifistische Japan, hat diese Exportbeschränkungen eben für jene Güter mit Mehrfachverwendungen aufgehoben. Also das ist auch noch gar nicht mal so lange, dass Japan überhaupt diese Dual-Use-Güter exportieren darf. Oder ja, von der Verfassung her, dass sie das beschlossen haben, dass sie das exportieren werden. Jetzt sind diese Güter eben nochmal speziell unter einem Exportverbot für Russland. So, wie kommen jetzt diese japanischen Teile, die unter dem Exportverbot fallen, in russische Waffen? Dem liegt das Ganze zugrunde und dieser Frage geht die Recherche bei der NYT nach. Denn etwa 90% der russischen Ausrüstung und auch darunter Drohnen sollen japanische Teile beinhalten, jedenfalls sagt das die ukrainische Regierung. Und 90%, das ist wirklich nicht wenig. Nach einem russischen Anschlag auf ein Wohngebiet im Mai zum Beispiel, der Anschlag hat mindestens 24 Menschen das Leben gekostet, fand man nach ukrainischen Informationen in den Überresten der Raketen japanische Teile, die weitestgehend unter diesem Exportverbot standen. Und es ist nur ein Fall von vielen. Die Teile selbst sollen über mehrere Wege nach Russland gelangen. Einer davon ist, dass sie einfach schlicht gestohlen werden, und zwar direkt aus Japan, eine Geheimdiensteinheit unter dem sehr unspektakulären Namen die 20. Direktion. Also 20. Direktion soll von Tokio aus operieren. Verdeckt als Geschäftsmänner oder Diplomaten handeln sie eben so, sie bauen Kontakte auf und versuchen dann eben solche Teile über verschiedene Wege aus dem Land zu bringen. Der Chef dieser Einheit soll auch nach 4 verschiedenen westlichen Geheimdiensten, in der Recherche steht leider nicht welche, als Geschäftsmann der russischen Fluglinie Aeroflot agieren. Also die Fluglinie ist auch involviert. Diese Einheit, also die 20. Direktion, kauft und schmuggelt Güter direkt aus Japan nach Russland, so jedenfalls der Vorwurf. Erst Anfang des Jahres wurde übrigens auch ein ähnlicher Fall bekannt. Da war die russische Seite, das war ein Geschäftsmann von der russischen Handelskammer in Tokio, der war involviert, und ein japanischer Mann, der derzeit auch auf sein, ich glaube, der wartet gerade auf sein Gerichtsverfahren. Auch dazu könnt ihr gerne die vorhergehenden Folgen über den Geheimdienst hören übrigens. Das Team der New York Times jetzt hat sogar, und das ist einfach unglaublich, das Team hat sogar den Namen des Chefs rausgefunden und veröffentlicht. Er heißt Maxim Wladimirovich Filchenkov. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Der ist 49 Jahre alt und in Japan seit 2024. Wie gesagt, Aeroflot, also ist da irgendwie mit drin. Aeroflot selbst steht nämlich nicht auf dieser Blacklist der Unternehmen, die nicht mehr irgendwas, die nicht mehr agieren dürfen in Japan, keine wirtschaftliche Tätigkeit aufnehmen dürfen. Aeroflot steht nicht drauf und auch nicht seine Partner. Für Aeroflot existiert zwar Einschränkungen, aber für die Partner wiederum nicht. Ein solcher Partner ist Proco Air. Proco Air mietet den Platz für die Güter in Flugzeugen. Also die mieten einfach nur den Platz in Containern und fliegen dann die Waren, also mit dem gemieteten Platz, eben von A nach B. Die Aeroflot nimmt diese Waren dann mit, die Container dann mit, und fliegt sie eben außer Land. So funktioniert das Ganze. Die fliegen zum Beispiel nach Sri Lanka oder Usbekistan, also solche Länder. Das ist überhaupt nicht illegal. Das ist sogar eine sehr normale Tätigkeit, ein sehr normaler Vorgang im Logistikwesen. Also das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Nur wenn man eben alles miteinander verquickt, dann wird es interessant. Genau. Und vor allem mit diesem legalen Setup kann Russland so die Sanktionen faktisch umgehen. Proco Air steht nicht auf der Backlist. Es exportiert Waren in Drittländer, die ebenfalls nicht sanktioniert sind. Also wenn man natürlich nach Sri Lanka oder Usbekistan exportiert, dann haben die eben keine Sanktionen. Und aus den Ländern kommen dann die Waren wiederum nach Russland. So kommt Russland an diese wichtigen Komponenten. Ein anderes sehr, sehr wichtiges, essentielles Drehkreuz ist Vietnam. Viele der japanischen Güter gehen eben in diesen kommunistischen Staat, und Vietnam ist wiederum der größte Exporteur sensibler Technologien nach Russland. Und so schließt sich der Kreis. Vietnam unterhält ja sehr gute Beziehungen zu Russland, und deswegen ist es ein sehr gutes Drehkreuz eben für diese wichtigen Komponenten für die russischen Waffen. Wenn ihr wissen wollt jetzt, was der japanische Chef, also Proco Air hat einen Japaner zum Chef, und was der jetzt gesagt hat zu den Vorwürfen, dann lest gerne den Artikel. Bei Erstellung des Podcasts war der Artikel auch frei verfügbar, also greift nur zu. Das Problem ist übrigens jetzt auch überhaupt nicht neu. Also dieses Problem, dass eben über Drittstaaten Waren, die eigentlich unter das Exportverbot führen, exportiert werden und so nach Russland gelangen, davon wissen die japanischen Behörden längst. Alleine im April 2025, also das ist schon über ein Jahr her, hat die Ukraine 8 formelle Briefe an Japan gesendet, in denen steht, dass japanische Teile für den russischen Krieg eingesetzt werden. Dem folgen weitere Briefe in den Monaten danach. Also die Informationen kommen von einem ukrainischen Verantwortlichen, die sie wieder dem Team bei der New York Times gegeben haben, beziehungsweise das Team ist sitzt eigentlich in London, aber sie haben das eben jetzt in der New York Times veröffentlicht. Das heißt auch, zum Beispiel für mich ist es überhaupt nicht möglich, irgendeine der Quellen zu überprüfen. Ich kann nur Statistiken einsehen, aber ich muss darauf vertrauen, dass die New York Times hier einen guten Job macht, was sie auch macht. Ich weiß das aus meiner Tätigkeit, dass die New York Times in der Regel einen sehr guten Job macht. Die Ukraine hat auch dazu eine Liste mit Firmen erstellt, deren Teile in der russischen Ausrüstung gefunden werden. Und es werden auch ein paar genannt in dem Artikel, und zwar zum Beispiel, was überhaupt gar keine Überraschung ist, ist Nippon Electric Corporation, Nippon Electric Corporation oder kurz NEC. Die machen ja sehr, sehr wichtige, essentielle Teile für Kriegsführung. Die machen auch zum Beispiel Unterwasserkabel, also was alles, was das Internet betrifft und so weiter, auch ein sehr, sehr wichtiger Teilelieferant ist NEC. Aber es gehören auch Firmen dazu, die wir kennen. Panasonic, Toshiba gehören dazu und andere mehr. Und NEC hätte auch auf Anfrage mitgeteilt, dass viele der Komponenten veraltet seien, also alt einfach nur sein und seit Jahren gar nicht mehr verkauft würden. Auch das ist ein guter Hinweis darauf, dass eben die möglicherweise schon in einem Kreislauf vorhanden waren und irgendwo anders, vielleicht auch gebraucht, wer weiß, angekauft wurden von der russischen Regierung. Naja, das japanische Wirtschaftsministerium wiederum, denen ist ja das Ganze bekannt, also auch dem Außenministerium natürlich, die Briefe dann aus der Ukraine erhalten. Das japanische Wirtschaftsministerium jedenfalls hat daraufhin Warnungen ausgegeben und ihre Blacklist erweitert. Aber insgesamt ist natürlich das jetzt wieder ein großes Thema. Japan muss jetzt seine Geheimdienste überarbeiten und stärken, also sich weiter aufrüsten, weiter weg von dem Pazifismus, den sie ja lange gepflegt haben, lange auch hochgehalten haben. Soll es noch weiter davon weg, also sich mehr aufrüsten und eben auch, wie stark sollen die Geheimdienste gestärkt werden? Weil wir wissen ja auch alle, dass der amerikanische Geheimdienst nicht davor zurückschreckt, das Handy von Merkel abzuhören und lauter solche Dinge. Also, wie weit darf ein Geheimdienst gehen in der heutigen Zeit? Und vor allem, braucht man das jetzt für Japan? Also natürlich, die derzeitige Regierung sagt, wir brauchen das und der Geheimdienst wird auch überarbeitet werden. Vor allem auch wahrscheinlich in der kommenden Legislaturperiode ab Oktober. Wahrscheinlich, also steht noch nicht fest. Denn solche Legislaturperioden haben keine fixen Daten, sondern es wird in der Regel gewählt von den, also die Parlamentarier setzen sich zusammen und sagen, ja, jetzt machen wir ab da weiter oder wir machen da noch länger und so weiter. Wir werden noch ein bisschen mit dem Thema zu tun haben, was Japan betrifft, auch was Überwachung und so weiter betrifft, auch der japanischen Bevölkerung ist es natürlich ein sehr heikles Thema. Nochmal zurück zur Recherche für die New York Times. Das Neue ist jetzt eben, dass all diese Details jetzt öffentlich sind und sogar Namen genannt werden. Und es ist ein wahnsinniger Rechercheaufwand, sowas zu machen. Deswegen, ich empfehle jeden nochmal explizit, diesen Artikel zu lesen und bedanke mich auch nochmal bei dem Team, dass sie das gemacht haben, weil das kann auch lebensgefährlich sein, so eine Recherche. Für mich persönlich bleibt am Schluss eigentlich nur noch die Frage, und das werde ich jetzt auch wahrscheinlich demnächst noch recherchieren, warum kann Russland die benötigten Komponenten nicht aus China kaufen? Also Russland und China haben ja ein sehr gutes Verhältnis, ist ja klar. Russland kauft ja auch viel aus China. Sie demonstrativ präsentieren den Schulterschluss China und Russland, aber China, sagen Experten, sei auch immer vorsichtig gegenüber Russland gewesen und den imperialen Ansprüchen des Nachbarn. Naja, mich interessiert jetzt, warum müssen es ausgerechnet die japanischen Teile sein? So, das war schon wieder. Mich würde jetzt auch noch interessieren, was haltet ihr von der ganzen Sache? Japan ist ja eine Spielwiese für Spionage, weil sie laxe Regelungen haben. Die japanischen Geheimdienste sind fragmentiert, im Endeffekt ein zahnloser Tiger. Das alles war aber gemäß des Pazifismus der Nachkriegszeit. Ist Japan jetzt zu naiv oder zu nett gewesen? Kommentiert gerne unter die Folge auf den Plattformen, wo das geht. Oder meldet euch auf Socials oder per E-Mail, E-Mail in den Shownotes. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Lasst mich wissen, was ihr über den Podcast denkt. Auch gerne Themenvorschläge und alles, was ihr loswerden wollt. In dem Sinne, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, tschüss und baba.